Showroom, dein Podcast über Fashion, Marken und Business. Heute mit Sophie.
Hallo und herzlich willkommen zum Showroom Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sophie und gegenüber von mir sitzt Alicia Linz.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Wir freuen uns auch sehr. Wir wollen heute über das Thema Gründung von einem Unternehmen reden. Du hast dich vor allem auf die Lederwaren spezialisiert. Und ich persönlich finde das mega interessant aus dem Grund, weil ich selber schon mal über das Leder oder die Lederproduktion eine Facharbeit geschrieben habe und ich da doch so die ein oder anderen nicht so schönen Sachen mitbekommen habe und vor allem auch Bildern gesehen habe. Und wollte mit dir heute darüber reden und zu gucken, ob es da auch noch eine andere Seite gibt, ob man das vertreten kann, die ganze Produktion dahinter. Genau, und um so ein bisschen den Anfang aufzulockern, haben wir mal so ein kleines Entweder-Oder-Fragen. Würde dann damit einfach mal direkt starten. Hose oder Rock?
Hose.
Hose. Schokoladenpudding oder Vanillepudding?
Vanillepudding.
Gold oder Silberschmuck?
Gold.
Hörst du lieber Hörbücher oder liest du lieber Bücher?
Ich lese lieber Bücher.
Magst du lieber Punkte oder Streifen auf Kleidung?
Wow. eher Streifen.
Eher Streifen. Und warum?
Habe ich nie hinterfragt, ehrlich gesagt.
Okay. Hätte ja sein können. Bist du eher ein Träumer oder ein Realist?
Realist.
Ein Realist. Und bist du eher chaotisch oder ordentlich?
Ordentlich.
Ordentlich. Ich bin eher chaotisch. Dann würde ich jetzt einfach mal rübergehen und sagen, dass du dich und dein Unternehmen und deine Firma einmal so ein bisschen vorstellen kannst. Genau.
Super,
fang
gerne.
Fang gerne mal an.
Also ich bin Alicia. Ich habe 2018 meine erste Firma gegründet, wie du schon gesagt hast, Alicia Victoria. Und wir verfolgen das Ziel, ökologisches und biologisches Leder aus Deutschland in Umlauf zu bringen. Genau, das ist der Kern
unserer Arbeit. Genau, und was war so genau deine Inspiration oder deine Vision? Warum möchtest du das verbreiten und größer machen?
Das war tatsächlich ein Zufall. Das war 2017, als ich bei einer Karnevalsparty von einem befreundeten Jäger erfahren habe, dass die Felle, die bei der Jagd anfallen, keine Verwertung haben. Was erstmal nicht so sonderlich spektakulär klingt. Wenn man aber hinterfragt, um wie viele Felle es da jährlich geht, dann wird es halt eben spannend. Ich weiß, dass ich dich das schon mal gefragt hatte, aber erinnerst du dich noch, was deine Schätzung war, wie viele Rehe in Deutschland jährlich geschossen werden bei der Jagd?
Ich meine, ich glaube, ich habe sowas um die 100 oder 500 gesagt.
Ja.
Aber es waren deutlich mehr.
Genau, es sind 1,2 Millionen Rehe.
Ja.
Und das hat eine Faszination ausgelöst, weil ich mich eben gefragt habe, wenn wir diesen Rohstoff vor unserer Haustür liegen lassen, was konsumieren wir dann alternativ? Weil es ist ja offensichtlich, dass wahnsinnig viel Leder in Umlauf ist.
Ja.
Und wenn wir das nicht verwenden, was verwenden wir dann? Und genau, daraus ist dann eine Leidenschaft entstanden, wo ich immer noch dran festhalte.
Ja, das ist sehr schön. hast du dein Unternehmen alleine gegründet oder hattest du Unterstützung, hattest du Investoren? Wie bist du da so ein bisschen rangegangen?
Ich habe mir damals eingebildet, dass ich mit einem Startkapital von 3.000 Euro und meiner Idee das schaffen würde. Habe ich auch, aber ich habe tatsächlich bis heute keinen Investor, mache das alles alleine. Mittlerweile unterstützen mich mehrere Freelancer im Arbeitsalltag und wir haben quasi die Arbeitspakete so aufgeteilt, dass ich die ganze Fleißarbeit nicht mehr alleine mache, aber die Verantwortung liegt bei mir. Genau, ich bin unabhängig, ich habe keinen Investor, sondern habe das über Förderung und über Kredite finanziert.
Ja. Hast du immer die gleichen Freelancer oder hast du immer mal wieder neue, tauschst du da immer mal wieder aus? Oder?
Ich versuche nicht so durchzuwechseln, sondern das ist schon ein absoluter Mehrwert, wenn man ein Team hat, wo alle wissen, worum es geht und man irgendwie aus den gemeinsamen Erfahrungen dann auch profitieren kann. Aber das ist jetzt gerade eben doch noch auch von den strategischen Zielen des Jahres abhängig, ob jetzt mehr der Fokus auf der Produktion und der Produktentwicklung oder auf der Programmierung von der neuen Seite oder PR liegt. Genau, deswegen wechselt das insofern ein bisschen durch.
Okay. Du hattest vorhin angesprochen, dass du jemanden aus dem Jagdverein kennengelernt hast. Mhm. Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, mit denen zusammenzuarbeiten? Also wie ist da genau die Zusammenarbeit zustande gekommen?
Also zwischen diesem Gespräch bei der besagten Party bis hin zu dem ersten Kontakt mit einem Jagdverein sind noch ein paar Tage vergangen. Ja. Tage sind untertrieben, also es ist wirklich viel Zeit dazwischen noch gewesen, weil ich selber keine Jägerin bin und gar keine Anschlusspunkte eben hatte. Ja. Und die Idee, mit dem Jagdverein zusammenzuarbeiten, ist im Endeffekt notwendig, um an diesen Rohstoff auch zu kommen. Also ich hatte eben schon erwähnt, es fing mit der Recherche an und das war dann die Aussage von einem Jäger und ich wollte vor allem herausfinden, ob das so ist, also ob es wirklich faktisch keine Verwendung gibt. Und deswegen habe ich mir immer mehr Gesprächspartner gesucht, woraus dann die Kooperation zu dem ökologischen Jagdverein entstanden ist.
Okay, das heißt, du bist quasi über den Kontakt dann in die Recherche gerutscht, aber du bist nicht mit ihm zusammen in die Arbeit gegangen oder hast nicht mit ihm zusammen?
Nee, ich habe damals versucht, eben in diese Welt von Jägern so ein bisschen reinzukommen. Was vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre, dass ich nicht nur mit Leder vom ökologischen Jagdverein arbeite, sondern auch mit Leder von den Tieren, die von Biobauern in Deutschland gehalten werden. Das heißt, wir arbeiten mit Demeterbetrieben, Biolandbetrieben zusammen. Und die Jagd und die Landwirtschaft hängen zusammen. Also das ist im Endeffekt nicht trennbar. Und deswegen habe ich den Kontakt zur Jagd über einen Landwirt herstellen können, den ich wiederum bei einer Demo in Berlin kennengelernt habe.
Ah.
Ich habe ihn einfach mal angesprochen, gefragt, ob er Rinder hält. Und hat er gesagt, ja. Und hat mich ganz komisch angeguckt und dachte, was will die denn jetzt? Genau, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann konnte ich so eben die erste Sammelstelle im Endeffekt auch eröffnen. Also wir haben mehrere Sammelstellen deutschlandweit, nicht in allen Bundesländern, aber in einigen, wo eben dann die Fälle, die anfallen, im konservierten Zustand aufbewahrt werden, bis wir sie abholen.
Ja. Also interessant, wo man alles so Leute kennenlernen kann, mit denen man dann vielleicht auch mal zusammenarbeiten.
Total. Ja, mega.
Ja, du spezialisierst dich vor allem auf Taschen in deinem Unternehmen. Und warum genau nur Taschen? Oder hast du da noch andere Ideen, andere Vorstellungen? Möchtest du da noch irgendwas on top machen? Oder wie ist da so? Also, falls du es erzählen möchtest,
ja,
werden auch Zukunftssachen
unbedingt. Also das auf jeden Fall. Das ist tatsächlich jetzt so eine Momentaufnahme, dass es Damenaccessoires sind. Mhm. Das ist, keine Ahnung, das war jetzt nicht so ein sonderlich triftiger Grund, der mich dazu bewegt hat, sondern das lag halt irgendwie am nächsten für mich in der Entwicklung von den Produkten, weil ich mich in die Zielgruppe am besten reindenken konnte. Mhm. Was aber jetzt in diesem und dadurch auch in den nächsten Jahren am wichtigsten sein wird, ist die Vermarktung des Leders an sich. Also wir hatten vorhin von der Firma Alicia Victoria gesprochen. Wir sind jetzt gerade dabei, zwei weitere Firmen zu gründen. Und zwar einmal ökologisches Jagdleder und regionales Leder. Weil es uns, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, eben darum geht, dieses Material in Umlauf zu bringen. Mhm. Und nicht um irgendwelche Exklusivrechte. Also das heißt, die Produkte sind im Verkauf und es werden sie auch bleiben und wir werden auch weiterhin Produkte entwickeln. Aber so der Fokus geht dahin, anderen Firmen dieses Leder anbieten zu können, um die regionale Wertschöpfungskette zu unterstützen.
Ja. Das ist eigentlich ein mega schöner Gedanke, damit man auch einfach die Rohstoffe, die man bei sich so im Umkreis hat, nutzen kann, damit man nicht so lange Transportwege hat und auch einfach die Leute hier mehr unterstützt.
Genau, ja, das sind auf jeden Fall zwei ganz wichtige Facetten von dem, was dann auch unsere Motivation am Ende des Tages ausmacht, ja.
Ja, du hattest gerade erwähnt, dass du zwei verschiedene Arten von Leder, also das regionale und das ökologische Leder, wo liegt da genau der Unterschied? Weil ist nicht regional automatisch ökologisch? Also das wäre jetzt so mein erster Gedanke. Deswegen.
Doch, total. Es ist so, dass bei dem ökologischen Jagdleder, das ist einfach nochmal eine Welt für sich. Also das bedeutet, unser erster Partner war der ökologische Jagdverein, eben aus Brandenburg, Berlin und auch aus Sachsen und anderen Bundesländern. Aber da gibt's eben noch so viel mehr Ansprechpartner oder Vereine, die sich für den Waldschutz einsetzen, die automatisch auch mit der Jagd verbunden sind, wie zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft Naturgemäßer Waldwirtschaft oder auch der NABU. Genau, das sind halt alles Leute, die wir gerne erreichen wollen, um gemeinsam eben diesen Rohstoff zu sammeln. Und das regionale Leder wiederum ist vor allem bezogen auf Tiere, die aus der regenerativen Landwirtschaft kommen. Das heißt, das sind dann Rinder, Ziegen, Schafe, die aber alle aus der Zucht kommen. Okay. So, natürlich kann man sagen, so, das ist halt einfach Leder, das wir hier in Deutschland zur Verfügung haben, das stimmt auch, aber wir gehen da vom Konzept hinter den Kulissen anders heran und deswegen haben wir dafür zwei unterschiedliche Seiten, zwei unterschiedliche Namen entwickelt.
Ja. Bist du die Einzige, die so arbeitet mit ökologischem regionalem Leder? Also hast du irgendwelche Konkurrenten oder bist du da eher so die Einzige in der Bubble, sag ich mal?
Super spannende Frage. Der Begriff Konkurrent ist ja irgendwie in Deutschland Synonym für Mitbewerber. Mhm. Im Endeffekt sind für mich Mitbewerber aber keine Konkurrenten, die ich irgendwie übertünchen muss oder sowas, sondern es sind ja alles Leute, die in die gleiche Richtung schauen.
Ja.
Also wir sind einfach mit einem wahnsinnig vielschichtigen Problem konfrontiert und da braucht es so viele Leute wie nur möglich, da eben eine Veränderung reinzubringen. Ich dachte lange Zeit, dass ich von meiner Recherche aus wusste ich lange, dass es keinen gibt, der derartiges anbietet.
Mhm.
Aber mittlerweile gibt es zunehmend Firmen, die eben Bioleder verwenden, was natürlich großartig ist. Also weil 2017 wirkte das noch wie eine Realutopie und jetzt zeigt sich, dass da eben ein Markt für vorhanden ist.
Was wären denn Konkurrenten, wenn man jetzt so ein bisschen die Branche weiterfasst und nicht nur auf dieses regionale und ökologische Leder schaut?
Das sind definitiv diejenigen, die Leder anbieten zu Preisen, die eigentlich nur zustande kommen, indem man eben die Rechte von anderen, also sowohl Tieren, Menschen als auch Umwelt, missachtet. Also quasi Leder zu Dumpingpreisen anbieten. Und das sind diejenigen, die Konkurrenten sind, ja.
Ja. Warum würdest du genau sagen, dass du nachhaltig bist? Also woran machst du das fest? Weil es mittlerweile ja viele Unternehmen gibt, die auf diesen Nachhaltigkeitsschiene raufspringen und mitmachen, aber nicht so wirklich offenlegen, was bei denen genau nachhaltig ist.
Also bei uns ist es eben nachvollziehbar, was an welcher Stelle geschieht und wir gehen damit auch sehr, sehr offen um. Das können wir nur, weil wir die gesamte Wertschöpfungskette in der eigenen Hand haben. Das heißt, wir stehen eben im direkten und im persönlichen Kontakt zu den Jägern und zu den Landwirtinnen und Landwirten, mit denen wir zusammenarbeiten und machen die Logistik selber. Also das heißt, wir holen die Sachen ab an den Sammelstellen, die wir aufgebaut haben und kümmern uns um die Konservierung des Materials. Und im Anschluss kommt es zu Gerbereien. Je nachdem, was für Produkte man daraus entwickeln will, muss man mit unterschiedlichen Gerbereien arbeiten. Das sind aber alles deutsche Gerbereien, wo wir eben, ja, wir geben die Sachen vor der Tür ab, also noch nicht mal vor der Tür, sondern wir können da einfach ein- und ausgehen. Also da passiert nichts, was sie eben nicht Gästen auch zeigen. Und das wollen wir weiterreichen. Also ich hatte vorhin erwähnt, dass jetzt aus dieser Firma noch zwei weitere Firmen entstanden sind oder dabei sind zu entstehen. Und zwar aus dem Grund, dass diese Lieferkette so, ja, wie soll ich das sagen, umfangreich ist. Und da sind so viele Sachen, über die man berichten könnte. Das ist, oder wir haben die Erfahrung gemacht, dass es überfordernd sein kann, das alles eben über eine Seite zu kommunizieren. Also wenn du dir nur eine Handtasche aussuchen willst, dann möchtest du als Kunde vielleicht gar nicht damit konfrontiert werden, wie man denn so Leder heute konserviert, was auch vollkommen okay ist.
Ja, ja.
Genau, aber deswegen machen wir jetzt diese Aufteilung.
Ja.
Und genau, das macht uns nachhaltig, wobei ich halt bei dem Begriff von, also Nachhaltigkeit ist eben ziemlich in die Breite getreten worden. Das ist eigentlich ja schwierig, da noch zu differenzieren, wer es sagt und wer es macht. Aber wir haben die Lieferkette halt komplett in unserer Hand, in unserer Verantwortung.
Als ich meine Arbeit über das Leder geschrieben habe, habe ich natürlich auch diese ganzen einzelnen Steps mitbekommen, die ein Leder quasi durchläuft, bis es quasi eine fertige Tasche wird. Und wenn man das quasi jetzt die Produktion nach Asien abgibt, das war so das, worauf ich mich so ein bisschen spezialisiert habe und mehr so recherchiert habe, haben die ganz viel mit chemischen Mitteln gearbeitet, um das Leder quasi zu dem Leder zu machen, zu dem man dann halt auch die Tasche dann fertigen kann. Mhm. Und welche Mittel benutzt ihr da? Also gibt es da auch nicht chemische oder irgendwas Biologisches oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
Also wir haben eine Gerberei in Deutschland, mit der wir zusammenarbeiten, die komplett pflanzlich arbeitet. Das ist aber es ist im Endeffekt ein anderes Produkt, was dabei rauskommt, andere Artikel als synthetisches Leder. Wir verarbeiten sowohl synthetisches als auch pflanzliches Leder. Mhm. Aber warum für uns eben auch die deutschen Gerbereien so wichtig sind, ist, weil hier Gerbstoffe, die eben wahrscheinlich zu denen gehören, die du in deiner Recherche gefunden hast, die sind hier verboten. Also es gibt teilweise Produkte, die aus dem Ausland eben importiert werden, wo man dann durch Proben herausfindet, dass das eben krebserzeugende Stoffe sind, die hergenommen worden sind.
Ja.
Genau. Wo man auch wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen kann, über diese ganzen Gerbverfahren. Ich finde es wahnsinnig spannend. Aber für uns sind es sowohl synthetische als auch pflanzlich gegerbte Leder, die wir anbieten und die wir herstellen.
Ja. Du hast ja jetzt gerade von den Gerbprozessen gesprochen und was kann man sich vorstellen, welche Abschnitte durchläuft ein Leder alles, bis es dann quasi zu diesem fertigen Ledertasche oder was auch immer ist? Also, weil ich weiß noch, dass es viele verschiedene Steps waren.
Mhm.
Magst du vielleicht einmal mal sagen, welche es da genau gibt?
Meinst du jetzt wirklich den Gerbprozess an sich oder die Wertschöpfung?
Nee, die Wertschöpfung, also nicht von der Gerbung, sondern man schlachtet das Tier, man häutet das Tier und dann irgendwann.
Ja. Also ja, gerne. Für mich fängt die Wertschöpfung mit dem Leben des Tieres an.
Mhm.
Und ich glaube, dass wir da eben auch in dem Bereich, in der Branche den Fokus drauf lenken sollten. Also so, wie hat denn das Tier gelebt und wo hat das Tier gelebt und wie alt ist es geworden? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Thema Jagd eben sehr vorurteilsbehaftet ist, vor allem in der Stadt. Und im Endeffekt hatten diese Tiere aber ein eigenes Leben. Also nicht, dass ich damit jetzt die Tierhaltung in der Landwirtschaft abwerten möchte, aber das ist halt eigentlich der Best Case, also dass das Tier ein eigenes Leben hatte. Auf der anderen Seite hatte ich vorhin schon diese ganzjährige Weidehaltung erwähnt, wo teilweise Milchkühe eben auch bis zu 14 Jahre alt werden. Das ist das, was wir jetzt von unseren Zulieferern eben lernen, weil wir auch da eben eingeladen sind, zu verstehen, wie die Abläufe bei denen sind, etc. pp. Also genau, da ist eben bei der Auswahl von Partnern ganz zentral im Fokus, wie hat das Tier gelebt und auch wie ist das Leben des Tieres zu Ende gegangen. Ne? Also zum Beispiel Thema Transport von lebenden Tieren und sowas, das gibt es bei unseren Zulieferern Stand heute nicht. Also die Tiere werden nicht lebend transportiert und das ist halt auch nochmal so ein extremer Stressfaktor. Jedenfalls, um auf diese Abfolge nochmal zu sprechen zu kommen, wenn das Leben des Tieres dann vorbei ist und die Haut abgetrennt worden ist, würde sie bei all denen, wo wir unser Leder beziehen, eigentlich im Müll landen.
Mhm.
Also das sind Nebenprodukte der Fleischproduktion. Also das heißt, auch die Tiere, die im Wald leben, werden eben genutzt, um sie zu verzehren, das Fleisch, vorausgesetzt, dass es eben lebensmitteltauglich ist. Und anstatt es wegzuwerfen, fangen wir es auf, konservieren das, weil es ansonsten, ja, also wir müssen halt den Fäulnisprozess unterbrechen, weil es ein natürlicher Rohstoff ist.
Ja.
Und in dem konservierten Zustand holen wir die Ware ab, bringen sie in unsere eigenen Lagerhallen und wenn wir genug Ware zusammengesammelt haben, bringen wir das dann wiederum zu den Gerbereien. Nach der Gerbung wird es zu uns zurückgesandt und Stand jetzt kommt es dann zu Feintäschnerinnen und Feintäschnern für die Weiterverarbeitung. Das heißt, wir machen die Produktentwicklung auch, aber ich Also ich selber bin bekleidungstechnische Assistentin und nach meiner Ausbildung habe ich Mode- und Designmanagement studiert. Das heißt, die Prototypentwicklung kann ich, aber ich hätte nicht die Mittel und das Know-how, um eben den Beruf des Feintäschners auszuüben. Genau, deswegen haben wir da Feintäschnerinnen, Feintäschner und auch Produzenten, die dann daraus unsere Accessoires entwickeln. Und das, was es für die anderen beiden Firmen dann braucht, ist eben der Abverkauf ab dem fertigen Leder.
Ja. Bist du im Design, also machst du die Designs von den Accessoires selber oder hast du da Designer?
Ja, zwangsläufig leider, wollte ich eigentlich gar nicht. Aber ich hatte vorhin erwähnt, wie wenig Geld ich zur Verfügung hatte. Ich habe zwei Anläufe gestartet, mit Designern zusammenzuarbeiten. Das war ein bisschen schwierig. Und deswegen habe ich es dann selber gemacht. Also es ist sehr unromantisch, aber es ist halt die Wahrheit.
Warum war das schwierig? Einfach, weil ihr nicht auf den Nenner gekommen seid? Oder?
Ja, kann man so sagen, ja.
Ja, also Designer sind schon immer so sehr, sehr speziell. Also was heißt sehr speziell? Aber man hat so seine eigenen Vorstellungen. Ich habe vorher eine Ausbildung zur Modedesignerin gemacht.
Ja.
Und das war mal so, wenn man dann so seine Idee hatte, dann wollte man die ja auch so umsetzen.
Mm.
Und ich könnte mir das auch schwer vorstellen, mit jemandem zusammen Design zu entwickeln. Einfach weil das sind zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Köpfe, zwei verschiedene Kreativitäten, die da aufeinanderprallen und dann aufeinander zu kommen.
Also ich glaube, es ist auch herausfordernd. Das muss es natürlich geben, so diese Zusammenarbeit. Aber was ich noch gar nicht erwähnt hatte, ist, dass wir als Designelement die natürlichen Merkmale des Leders einsetzen. Das heißt, Mückenstiche, Narben, Unebenheiten und kleine Löcher werden eben gezeigt und mitverwendet, statt sie zu kaschieren oder auszusortieren. Und das ist irgendwie für mich aus meiner Perspektive schon aufregend genug. Also so viel Informationen transportieren zu wollen, plus eben diese natürlichen Merkmale. Ich hatte das Gefühl, dass dazu eben sehr reduzierte und klassische Designs passen. Und wenn aber dann eben jemand aus dem Bereich Design komplett frisch an das Thema rangeht, dann, ja, zumindest in dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, ist dann eben die Kreativität übergesprudelt und so ist man nicht zusammengekommen. Waren zwei Anläufe, das kann halt klappen, kann nicht klappen, hat in dem Fall nicht geklappt und würde ich mir aber für die Zukunft wünschen, weil ich glaube, dass man eben aus dem Material oder ich weiß, dass man aus dem Material so viele Sachen machen kann und das ist halt eben auch so spannend und interessant, diese Skalierbarkeit, dass man kann Polster beziehen, man kann Accessoires daraus machen. Es gibt auch orthopädisches Leder. Also eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, wo man Leder überall sieht, sind die Einsatzgebiete ja extrem, also wandelbar, ne? Genau, deswegen.
Das ist einem immer gar nicht so bewusst, dass man Leder eigentlich in so vielen Sachen wiederfindet.
Ja, und dann halt so ironisch, dass man, also zumindest war es bei mir so, bevor ich jetzt angefangen habe, die Produkte zu entwickeln, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es eine Ledertasche geben könnte, wo eine Narbe drauf ist. Also das war, obwohl ich eben in dem Bereich schon so lange drin war, keine Ahnung, habe ich nie hinterfragt. Es war einfach normal. Ich habe in Hamburg studiert und in Hamburg im Verkauf gearbeitet. Unter anderem gab es auch Lederprodukte. Und dann kam einmal eine Kundin bei so einer wirklich relativ großen Lederhandtasche an und meinte so, ja, also hier vorne, da ist ja so eine kleine Kitsche. Können Sie mir da jetzt bitte irgendwie einen Rabatt geben, weil das geht ja so gar nicht. Mhm. Und damals, keine Ahnung, wie alt war ich da? 21. Habe ich gesagt, okay, ich frage mal meine Chefin, da ist mit Sicherheit irgendwie was machbar in der Unsicherheit dann. Und heutzutage würde ich ihr natürlich sagen, es ist eigentlich komplett normal. Also es ist eigentlich eher unnormal, dass sie auf dieser großen Fläche nur eine Mini-Mini-Kitsche finden. Wissen sie denn eigentlich, was das hier ist, was sie in den Händen halten? So. Ja. Und deswegen, genau, finde ich es halt auch wahnsinnig spannend, darüber zu sprechen und in Austausch zu kommen und dann ein Stückchen weit halt aufzuklären. Ja. Und deswegen auch gerne Frage an dich. Du hattest eben schon erzählt, dass du dich in dem Thema Leder, also dich damit auseinandergesetzt hast und recherchiert hast. Wie stehst du denn zu dem Thema Leder?
Also ich finde, Leder ist halt schon so ein ursprüngliches Produkt. Es gibt schon mega lange. Und aber ich finde, durch unsere heutige Gesellschaft ist das irgendwie in so eine Selbstverständlichkeit gerutscht. Mhm. Und deswegen finde ich das irgendwie so ein bisschen schwierig. Also an sich finde ich Leder schön und ich mag auch Ledertaschen an sich. Und auch Lederschuhe, die haben ja dann auch immer eine hochwertige Qualität zum Großteil. Allerdings steckt bei mir immer dahinter die Haltung der Tiere. Mhm. Und also ich bin selber Vegetarierin und ich finde das irgendwie immer nicht so schön, wenn man Tiere so abwertet, weil sie sind auch irgendwie Lebewesen und die braucht man in unserer Welt, sonst könnten wir nicht leben, aber die könnten genauso wenig leben. Und irgendwie finde ich das irgendwie doof, wenn man Tiere so ein bisschen abwertet und nicht als selbstverständlich sieht. Und deswegen war ich immer so ein bisschen, ich habe mir nichts Ledermäßiges gekauft, einfach weil ich das auch nicht so wirklich unterstützen wollte. Wie gesagt, es kommt halt immer drauf an, ne, wenn es eine gute Qualität ist und man weiß, die Tiere sind gut gehalten worden, dann würde ich das auch kaufen, weil ich dann einfach weiß, was dahinter steckt. Aber weiß ich nicht, wenn ich mir jetzt irgendwie so von der Fast-Fashion-Kette irgendwie was Leder, eine Ledertasche oder Schuhe kaufen würde, dann würde ich das schon hinterfragen. Zumal ich halt auch, wie gesagt, diese Arbeit geschrieben habe und ich weiß, dass die Tiere einfach überhaupt nicht gut gehalten werden.
Ja.
Und du hattest ja auch erzählt, dass ihr keine lebendigen Tiere transportiert und es ist dort halt anders. Da werden die lebendigen Tiere von A nach B transportiert und die werden da nicht gut versorgt und müssen das halt auch alles zu Fuß selber gehen und werden nicht mit dem Auto oder sonst irgendwas transportiert. Zumindest das, was ich so rausbekommen habe. Und das dann zu sehen, das will man eigentlich auch einfach nicht mehr unterstützen.
Ja, ja, kann ich absolut nachvollziehen.
Und die ganzen, ich sag mal Luxusmarken, die bieten ja auch echtes Leder an und Taschen und so sind schon auch sehr teuer, aber irgendwie kann man dort auch immer nicht einschätzen, wie die Tiere gehalten werden, welche Tiere da verwendet worden sind und ja, das finde ich irgendwie immer so ein bisschen fragwürdig, ob man da jetzt was kaufen kann oder nicht, aber ja.
Absolut nachvollziehbar, also es liegt ja auch nicht in der Verantwortung des Endkonsumenten, sondern es liegt halt, die Verantwortung liegt an einer anderen Stelle, also es wäre eben wünschenswert, dass wir also im Idealfall eine Kennzeichnungspflicht für Leder etablieren. Das gibt es nämlich bis heute nicht. Also es gibt keine Kennzeichnungspflicht für Leder. Das heißt, der Hersteller, der Produzent, der Anbieter, egal wer, es muss nicht aufgezeigt werden, woher das Leder stammt oder wo es gegerbt worden ist, was für ein Tier das war etc. pp. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass das angeboten werden muss, um die Kaufentscheidung überhaupt richtig treffen zu können. Weil ich denke, dass wenn wir anfangen aufzuzeigen, dass es Leder aus der industriellen Tierhaltung gibt und dass es Leder gibt, was aus der regenerativen Landwirtschaft oder eben aus der Jagd stammt, dann geben wir die Kraft halt weiter und so aufgeklärt wie heute sind die Kunden ja lange, lange Zeit nicht gewesen. Also das heißt, wenn sie eben das Angebot bekommen, denke ich, kann eben darüber auch eine wahnsinnige Kraft ausgeübt werden. Ich bin selber auch Vegetarierin und ich habe angefangen, mich vegetarisch zu ernähren, da war ich, glaube ich, 6 oder 7. Und damals haben mir so viele Leute gesagt, so, boah, Lisa, das macht keinen Unterschied. Lass es einfach. Interessiert einfach niemanden, ob du Fleisch isst oder nicht. Ich habe es trotzdem nicht gemacht, weil ich einfach der festen Überzeugung war, dass es falsch ist, weil es damals aber auch noch nicht Biofleisch und sowas gab, ne? Also es gab halt Fleisch, so, Punkt. Und jetzt zeigt sich, das macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, ob halt einzelne kleine Kinder, was ich damals war, anfangen, Fleisch zu boykottieren, weil wenn es dann eine große Masse macht, dann muss die Industrie darauf reagieren. Und ich meine, wir haben es ja bei den Bio-Lebensmitteln gezeigt, dass es geht. Und das Gleiche wird auch bei Bio-Leder passieren, so.
Ja. Ich glaube, den meisten ist einfach gar nicht bewusst, dass wie Leder überhaupt hergestellt wird, wie das Ganze funktioniert und welche Zwischenschritte es alles gibt. Und mir war das damals, also als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, auch überhaupt nicht bewusst, dass man so viele kleine Steps hat. Und ich glaube, würde man das verbreiten und mehr in die Gesellschaft einführen oder denen mitteilen, wie das alles abläuft, ich glaube, dann wird bei vielen auch so ein Umdenken stattfinden. Das hat man ja jetzt auch bei dem vegetarischen, veganen mitbekommen. Ich meine, die Industrie ist ja auch drauf angesprungen. Jetzt gibt es gefühlt mehr vegane Ersatzprodukte als Fleischprodukte.
Ja,
so.
Irre.
Von der Idee her.
Ja, was für Riesenkonzerne jetzt eben diesen Trend erkannt haben. Hier Rügenwalder Mühle zum Beispiel ist ja Irrsinn, also positiver Irrsinn, ne? Also kann man natürlich wiederum auch gerne irgendwie drüber diskutieren. Da gibt es auch ja mehrere Meinungen zu. Aber da eben zu spüren regelrecht, wie die Einzelnen gemeinsam das große Ganze verändern, das ist klasse, genau. Und ich hatte vorhin von regionalem Leder gesprochen, weil wir auch über Konkurrenten schon gesprochen hatten, möchte ich das kurz erzählen, was für mich super schön ist. Ich habe tatsächlich nach Jahren, erst jetzt vor kurzem, vor einem halben Jahr oder so, eine Frau aus der Schweiz kennengelernt, die heißt Nina Konrad, die seit Jahren das Gleiche macht. Also sie macht eben, sie betrachtet das Ganze aus der gleichen Perspektive, die bietet eben auch Leder von Biobauern aus der Schweiz an. Und wir gründen jetzt zusammen eben regionales Leder, um aus der Schweiz und aus Deutschland eben das Leder aus der regenerativen Landwirtschaft zu vermarkten. Und das ist total kraftvoll, also weil dann sind es am Anfang zwei einzelne Personen und man findet sich und dann wird es irgendwie, kriegt man schon wieder viel, viel mehr Dynamik und Schwung und das ist super cool. Ja, und ich glaube, wir müssen halt an ganz vielen Stellen irgendwie was ändern. Wir müssen nicht nur Bioleder oder Lederalternativen und all diese tollen Sachen anbieten, sondern wir müssen halt auch nicht so gegeneinander arbeiten, sondern gucken, dass wir uns verbinden.
Miteinander arbeitet.
Ja.
Naja, zwei Menschen können mehr erreichen als eine Person
ja,
alleine.
Voll.
Ja, voll. Nee, das stimmt schon. Was mich jetzt noch interessieren würde, es gibt ja, wie gesagt, jetzt diesen Trend in diese vegane Richtung und es gibt ja auch veganes Leder. Und würdest du dir das vorstellen können, auch so ein bisschen in diese vegane Richtung reinzuschauen oder ist das für dich so ein absolutes No-Go? Oder?
Nee, No-Go auf keinen Fall. Also wie gesagt, wir stehen vor so einem vielschichtigen Problem, dass wir ganz viele unterschiedliche Ideen brauchen. Deswegen finde ich, jede Idee, die auf den Markt kommt, die bewirken soll, dass die industrielle Tierhaltung endet und dass mehr Tierwohl etabliert wird, ist mehr als wünschenswert und mehr als willkommen. Also ich finde das super. Ich denke nur, dass hinsichtlich jetzt auch des Lieferkettengesetzes und dieser Verantwortung, die man automatisch trägt, wenn man Produkte anbietet, es sollten alle die Hosen runterlassen. Also es sollten halt alle einfach zeigen, so das ist da drin, da kommt es her und so haltbar ist es. Also damit will ich jetzt keine komischen Andeutungen machen, weil ich kann nicht darüber urteilen. Ich weiß, dass es super viele Lederalternativen gibt und ich denke, da sind auch wirklich großartige Sachen dabei, aber man sollte halt einfach mit Transparenz zeigen, unter welchen Bedingungen und an welchen Standorten was stattfindet. Ja,
ja,
genau. Damit es halt nicht nur ein Labeling ist. Also wie eben auch dieser Begriff Nachhaltigkeit, so das sind dann so man ernährt sich vegan, man will Leder vermeiden, dann kauft man was anderes, was aber von der Optik her gleich ist, im besten Gewissen, und dann stellt sich heraus, dass es irgendwie Erdöl ist.
Ja.
So überwiegend, jetzt mal ganz blöd runtergebrochen. Ne? Und ich finde, das ist eben einfach nicht richtig, die Endverbraucher da so zu verarschen. Also wir sollten eben aufrichtig sein mit dem, was wir tun.
Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, wie so der Preis quasi zustande kommt, dadurch, dass du in Deutschland produzierst und das alles eher regional und in Deutschland halt alles, wie gesagt, irgendwie zustatten geht. Und das, wenn man das halt nicht nach Asien ausgibt.
Auslagert.
Danke. Dann ist es meistens immer so ein bisschen teurer. Und wie gehst du das an? Oder wie kommt bei dir denn da so der Preis zustande?
Es ist eine super spannende Frage, weil viele andere Gründerinnen und Gründer, mit denen ich im Austausch bin, die in derselben Branche tätig sind, sich eben auch mit dem eigenen Pricing natürlich auseinandersetzen und sagen, wow, das ist irgendwie schwierig, den Markteintritt zu schaffen, wenn man dann doch preisintensive Produkte anbietet.
Ja.
Definitiv. Ich habe aber letztens auch eine super interessante Studie darüber gesehen, dass eigentlich überall die Preise in den letzten 10, 15 Jahren hochgegangen sind. Also
ach, ehrlich?
Alles ist teurer geworden, außer Bekleidung und Accessoires.
Ah, okay.
Also eigentlich, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, ist es schon auch jedem klar, ne? Also die Mieten gehen hoch, die Lebenshaltungskosten gehen hoch, jetzt mal auch ausgeklammert von unserer aktuellen Situation, ne? Also es wird alles teurer, aber irgendwie ist es doch schaffbar, eine Jeans für 9,99 Euro zu kaufen. Und das liegt nicht daran, dass die Jeans 9,99 € wert ist und dass es ein gerechtfertigter Preis ist, sondern dass irgendjemand anderes den reellen Preis zahlt. Also das sind ja Dinge, die hinter den Kulissen hin und her geschoben werden, damit solche Preise zustande kommen, was wir nicht machen. Also wir sind halt nicht auf den Massenmarkt ausgelegt, sondern es ist ein absolutes Nischenprodukt.
Ja.
Und dementsprechend sind die Preise höher. Es sind keine Spontankäufe, sondern das sind Sachen, die man sich bewusst kauft.
Ja.
Und das soll auch so sein. Wenn wir ganz viele nachhaltige Produkte auf den Markt bringen und nicht aufhören, Unmengen zu konsumieren, dann drehen wir uns halt auch im Kreis.
Dadurch, dass wir halt auch irgendwie so die ganzen Billigläden kennen und wissen, dass es halt auch günstig geht, dann greift man dann doch eher zu dem Günstigen. Vor allem jetzt auch ich als Studentin. Man hat nicht so viel Geld. Ich würde mir jetzt nicht mal so eben auf die Idee kommen, mir eine 300-Euro-Tasche zu kaufen, einfach weil ich das Geld so nicht habe oder beziehungsweise auch noch nicht ausgeben wollen würde.
Ja, absolut nachvollziehbar, war bei mir nicht anders.
Ja, ja. Und sprichst du, was für eine Art, also welche Zielgruppe sprichst du denn an? Also hast du denn, also so junge Leute eher nicht so dann aus dem Grund oder auch, gibt es auch junge Leute, die...
Gibt durchaus auch junge Leute, die dann, wie ich damals im Studium auch, wahrscheinlich einfach eine Zeit lang drauf sparen. Also, genau. Oder... Was wir auch anbieten, wir arbeiten mit einer Rental-Plattform zusammen, die heißen Close Friends. Und da kann man die Produkte, also die Handtaschen von uns eben auch ausleihen, wenn man einen Anlass hat, keine Ahnung, eine Hochzeit oder was auch immer. Dann kann man sich eben auch für ein paar Tage oder für eine Woche eben die Produkte ausleihen.
Schön.
Und das ist eigentlich auch so ein wunderschönes Beispiel für Hand in Hand gehen, um eben, ja, das alles so ein bisschen zu revolutionieren, zu verbessern, mehr Klarheit reinzubringen und Alternativen anzubieten.
Schön. Vor allem kann man dann auch gucken, benutze ich die Tasche viel, finde ich die wirklich schön, um nochmal drüber nachzudenken, brauche ich die Tasche oder brauche ich sie nicht? Also
ja,
so ein bisschen, um dafür ein Gefühl zu bekommen,
ja, voll,
wie das ist, um wirklich zu wissen, möchte ich das Geld ausgeben oder nicht.
Ja.
Nee, schön. Dann noch eine kleine letzte Frage, so zum Schluss. Du hast ja gesagt, dass du sehr jung dein Unternehmen gegründet hast. Hast du so einen Tipps an dein jüngeres Ich, dass du irgendwie weitergeben kannst oder was du ändern würdest, würdest du nochmal in dieser Situation stecken?
Ich glaube, ich würde mir selber raten, mich nicht so unter Druck zu setzen. Also, dass die Dinge auch mit weniger Stress, einfach mit mehr Geduld am Ende gut ausgehen können. Genau, dass eben Unsicherheiten nicht mit Druck kompensiert werden müssen.
Schön, dann danke, dass du heute da warst. Ich fand es sehr schön, mit dir darüber zu sprechen.
Gleichfalls. Danke für deine Fragen.
Dann auf jeden Fall danke, dass ihr alle zugehört habt und euch auch so ein bisschen dieses Thema interessiert. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen Klarheit schaffen konnten, was die Lederproduktion anbelangt. Und uns findet man überall, wo man Podcasts finden kann. Genau. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.